Ja, liebe Geschwister, auch verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen zu unserem Sonntagsgottesdienst hier in der Zionshalle. Wir haben gehört, dass es heute um das Laubhüttenfest gehen soll und den entsprechenden Abschnitt, den haben wir bereits gelesen oder gehört im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Und bevor wir das jetzt ein wenig vertiefen, möchte ich auch noch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diesen Gnadentag heute, dass wir uns versammeln dürfen, Herr, unter deinem Namen, in der Gewissheit, du bist mitten unter uns. Und so bitten wir dich auch, Herr, nimm du alles Störende, Herr, auch hinweg, dass wir uns wirklich konzentrieren auf diese Gemeinschaft mit dir. Sei du auch bei unseren Kindern, Herr, und bei denjenigen, die die Kinder unterrichten. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Laubhüttenfest. Wir hatten auch gehört in der Einleitung, dass wir nächsten Sonntag hier das Erntedankfest miteinander feiern. Und es ist so, dass in vielen, vielen christlichen Gemeinden am heutigen Sonntag auch Erntedankfest ist. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein fixes Datum, sondern das ist regional dann auch verschieden. Und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass das jüdische Laubhüttenfest, beziehungsweise Sukkot, wie man auch sagt, am heutigen Sonntag sein Ende findet. Das erstreckt sich ja über eine Woche und wie gesagt, heute in Israel, am heutigen Sonntag, das Ende dieses Laubhüttenfestes. Ja, und unser Erntedankfest, so wie wir Christen es feiern, das hat ja praktisch seinen Ursprung in diesem besagten Laubhüttenfest. Genauso wie Ostern seinen Ursprung im Passafest findet oder auch Pfingsten seinen Ursprung im jüdischen Wochenfest hat, so hat auch das Erntedankfest im eigentlichen Sinne einen jüdisch-biblischen Hintergrund. Wobei jetzt all diese alttestamentlichen Feste in Jesus Christus ihre Erfüllung erfahren haben und somit natürlich für uns Christen eine ganz neue Bedeutung oder eine übergeordnete Bedeutung erhalten. Und eigentlich bestätigen wir an Ostern, an Pfingsten oder eben auch an Erntedank die biblischen Verheißungen und deren Erfüllung in Jesus Christus. Da denkt zwar niemand daran, wenn er seinen, was weiß ich, Schokohasen verspeist über Ostern, oder an Pfingsten in die Ferien fährt oder über Erntedank sich den Bauch vollstopft, aber umso wichtiger ist es dahingehend, sich einfach mal wieder Gedanken darüber zu machen, was wir da eigentlich feiern und was es mit diesen Feiertagen auf sich hat. Im dritten Buch Mose, Kapitel 23, wie gesagt, wir hatten einen Abschnitt daraus gelesen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 23, da werden jetzt sieben heilige Feste Israels aufgeführt, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Sieben heilige Feste Israels, die Gott, der Herr, Mose und somit dem Volk Israel mit auf den Weg gab. Und drei von diesen sieben heiligen Feste, das sind jetzt noch besondere Feste, und zwar dahingehend, dass es sich hier um Pilgerfeste beziehungsweise um Wallfahrtsfeste handelt, an denen alle männliche Juden zum Tempel nach Jerusalem reisen mussten. Das war eine Pflicht. Drei dieser sieben Feste. Und zwar zum einen das Fest der ungesäuerten Brote, was ja in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Passafest begangen wird. Also wir können eigentlich auch sagen, das Passafest, das ist eines dieser drei Wallfahrtsfeste. Und deswegen war es ja auch zur Zeit des Herrn Jesus so, dass er gerade auch über Passa Jerusalem übersät war, übersät mit Menschen aus ganz Israel und darüber hinaus. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass unser Herr Jesus genau in diese Zeit hinein, nämlich genau zur Zeit des Passafestes, gekreuzigt wurde. Und zwar auch noch genau in der Stunde, in der das Passa-Opferlamm im Tempel dargebracht wurde. Hier diese alttestamentliche Vorschrift, ja, Wallfahrtsfest zur Zeit der ungesäuerten Brote, die Darbringung des alten Bundes, des Passalammes. Und genau in diese Stunde hinein kommt der menschgewordene Gott, Jesus Christus, als das wahre, als das vollkommene und stellvertretende Opferlamm, der damit dieses alttestamentliche Lamm in sich, in seine Person erfüllt. Wie gesagt, alles kein Zufall, sondern göttliche Präzision. Zumal die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Priester, den Herrn Jesus ja ursprünglich auf gar keinen Fall während diesem Passafest töten wollten, sondern ja schon viel lieber vorher oder wenigstens später, ja, aber auf gar keinen Fall während diesen Festlichkeiten. Und so heißt es, das müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, ich lese es uns, in Johannes Kapitel 7, Vers 30 dahingehend, und das hat sich jetzt im Übrigen abgespielt während dem Laubhüttenfest, was sich ja ein paar Monate vorher zugetragen hat, da kommen wir ja dann später noch drauf. Und da heißt es in Johannes Kapitel 7, Vers 30, da suchten sie ihn, also den Herrn Jesus, der erst dort eine Rede gehalten hatte im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Ja, warum? Es durfte erst zur Zeit des Passafestes, zur Zeit des Passaopfers geschehen. Und in Matthäus Kapitel 26, Vers 5, da heißt es auch, als dann eben später die Priester und die Schriftgelehrten dann miteinander berieten, wie sie Jesus töten könnten. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 26, Vers 5, sie sprachen aber nicht während des Festes, also nicht während des Passafestes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und doch geschah es so. Genau dann und genau an dem Ort, wie Gott es wollte. Weil im Heilsratplan Gottes, da gibt es keine Zufälle, sondern nur erfüllte Prophetie und Gottes Führungen. Und da kann der Mensch denken und planen, wie er will. Gott bestimmt den Zeitpunkt. Wie es so schön heißt, ne? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und so ist es mit diesen Festen hier auch. Das zweite besondere Wallfahrtsfest, das ist das Pfingstfest, beziehungsweise das jüdische Wochenfest, was jetzt 50 Tage nach dem Passafest begangen wird. Und auch das ist so etwas wie ein Erntefest, ein Erntedankfest, ja? Und zwar eben dann im Frühling, nachdem die Getreideernte eingebracht wird. Also in Israel hat man im Prinzip zweimal ein Erntedankfest, einmal im Frühling, dieses Pfingstfest, und dann später im Herbst zum Abschluss das Laubhüttenfest. Und auch hier, in Bezug zu diesem Pfingstfest, haben wir natürlich wieder einen Bezug zum Neuen Testament, weshalb wir Christen ja auch Pfingsten feiern. Denn auch das ist kein Zufall, sondern göttliche Präzision und erfüllte Prophetie. Denn genau in diese Zeit hinein, genau in jener Zeit, also 50 Tage nach dem Passafest, begann der Heilige Geist in der Gemeinde sein neues Werk. So heißt es in der Apostelgeschichte 2, ich fasse das mal zusammen, Apostelgeschichte 2, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, also das alttestamentliche Pfingsten, das jüdische Wochenfest, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, ja, die Gläubigen, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Wie gesagt, alles kein Zufall. Der Heilige Geist, der hätte ja auch nach 30 Tagen nach Passa auf die Gemeinde kommen können. Oder nach 90 Tagen, ja? Aber nein. Genau in die Zeit des jüdischen Pfingstfestes hinein. Also nochmal. Während des ersten bedeutenden Wallfahrtsfestes ereignet sich die Passion, ja? Die Kreuzigung und die Auferstehung. Während dem zweiten bedeutenden Wallfahrtsfestes entsteht praktisch die Gemeinde. Und mit dem dritten Wallfahrtsfest kommt schließlich alles zum triumphalen Abschluss. Bevor wir aber auf dieses dritte dieser Wallfahrtsfeste kommen, nämlich eben auf dieses Laubhüttenfest, will ich noch ganz kurz doch noch ein anderes der sieben heiligen Feste Israels erwähnen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich deren Erfüllung in Jesus Christus ja einfach so faszinierend finde. Wie sich wirklich alles im Detail auch punktgenau erfüllt. Es ist nämlich das Fest der sogenannten Erstlingsfrüchte. Das Fest der Erstlingsfrüchte, es wurde eigentlich unmittelbar nach dem Passafest begangen und somit ja vor Pfingsten. Also es steht zwischen Passa und Pfingsten, das Fest der Erstlingsfrüchte. Und das hat sich mit der Auferstehung des Herrn Jesus erfüllt. So heißt es im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20, oder da ist ja die Rede von dem Erstling der Entschlafenen. Ja? Das ist diese Anlehnung an dieses Fest der Erstlingsfrüchte, der Erstling aus den Entschlafenen. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18, ist von dem Erstgeborenen aus den Toten die Rede und davon, dass er in allem der Erste sei. Wie gesagt, eine wunderbare Erfüllung der Erstlingsfrüchte. Und jetzt weiter. Und dieses Fest, es fiel immer auf den Tag nach Sabbat, somit also auf einen Sonntag. Immer. Immer auf den Sonntag. Und wann ist der Herr Jesus Christus auferstanden aus den Toten? Als der Erstgeborene, als der Erstling der Entschlafenen an einem Sonntag. Zufall oder göttliche Präzision? So, jetzt aber kommen wir endlich auf das dritte Wallfahrtsfest zu sprechen, nämlich auf Sukkot beziehungsweise dem Laubhüttenfest. Wir hatten in der Einleitung aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 23, gelesen. Ich will uns nochmal lesen, die Verse 33 und 34, also dritte Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 33 und 34. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Interessanterweise wird jetzt hier dieses Laubhüttenfest unter den Juden als das Fest bezeichnet. Das Fest, ja. Ich sag mal, so wie die Bibel, ne, das Buch ist, das Matterhorn, der Berg, ne, der Thomas, der Lied. So ist eben das Laubhüttenfest das Fest. Das heißt, wenn man jetzt in Israel von dem Fest spricht, dann ist interessanterweise gar nicht mal jetzt von Passa die Rede. Obwohl das ja eigentlich das bedeutsamste Fest ist und auch in der Bibel am meisten erwähnt wird. Nein, nicht Passa, auch nicht Pfingsten, auch nicht Purim, sondern das Laubhüttenfest. Und nicht von ungefähr reisen jetzt auch viele Christen ja, während diesen Festtagen nach Jerusalem, um zu beten, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden, ja, und um einfach teilzuhaben an diesen Festfreuden, die mit Sukkot verbunden sind. Und auch das ist kein Zufall. Dass Heiden sich gerade zum Laubhüttenfest nach Jerusalem aufmachen, denn es ist das einzige jüdische Fest, was sogar die Heiden ganz bewusst so ein Stück weit mit einbezieht. So heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 14, 5. Mose, Kapitel 16, Vers 14, dass eben auch der Fremdling an diesem Fest fröhlich mitfeiern soll. Jedoch natürlich jetzt ohne die dazugehörigen Rituale, ohne die dazugehörigen Opfer und dergleichen. Das war natürlich eine rein jüdische Angelegenheit, ja. Aber die Heiden, sie sollten mit in diese Festfreuden, die sich ja über eine Woche erstrecken, mit einbezogen werden. Zumal es sich ohnehin um ein sehr volkstümliches, um ein sehr fröhliches Fest handelt, verbunden mit Musik, mit Lichterspektakel, mit Tänzen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es eigentlich auch bis heute bei den Juden sehr beliebt und wird eben als das Fest bezeichnet. Und auch Heiden. Und auch Heiden kommen bis heute sehr gerne in diese Zeit nach Israel, um diesem Treiben zuzuschauen oder gar mitzutanzen, ne? Und insbesondere die Pfingstgemeinden sind dann gar nicht mehr zu bremsen. Ja, ist so. Wobei wir natürlich jetzt zwischen den ursprünglichen Anweisungen zu diesem Fest und der Tradition, die sich dann über die Jahre darüber hinaus dann noch entwickelt hat, unterscheiden müssen. Aber die Aufforderung, fröhlich zu sein, ja, diese Aufforderung, die erfolgte tatsächlich schon von Gott. So heißt es ja hier in unserem Abschnitt, dritte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 40. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und ich behaupte mal, da ging so richtig die Post ab. Natürlich alles im Rahmen, ne? Im Rahmen und vor allem im Aufblick auf diesen heiligen und treuen Gott. So, ich hatte gesagt, dass also selbst die Heiden, also die Fremdlinge, mit in diese Festfreuden einbezogen werden sollten. Und dieser heidnische Bezug, der begegnet uns auch in der jüdischen Tradition, in der man beispielsweise sagt, dass jetzt die 70 Stiere, die während dieses Festes geopfert werden, die 70 Nationen aus dem ersten Buch Mose Kapitel 10 repräsentieren. Wie gesagt, das ist jetzt in dem Sinne gar keine biblische Aussage, sondern eine jüdische Lehre, ja, die aber durchaus beachtenswert ist, da man eben sonst mit keinem anderen Fest die Heiden derart mit einbezieht. Ein weiterer Bezug zu den Heiden ist darüber hinaus beim Propheten Sacharja gegeben, und zwar in Sacharja Kapitel 14, Vers 16. Und dort wird ja gesagt, dass im zukünftigen irdischen 1000-jährigen Reich alle Gläubigen, also auch die aus den Heidenvölkern, Jahr für Jahr nach Jerusalem hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Demzufolge hat also das Laubhüttenfest auch noch eine zukünftige Bedeutung. Dazu werde ich zum Abschluss noch etwas sagen. Kommen wir jetzt zuvor auf ein paar Inhalte dieses Festes zu sprechen. Das Laubhüttenfest, ich hatte ja gesagt, dritte Buch Mose, Kapitel 23, sind 7 Feste in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Und das Laubhüttenfest, es ist das letzte dieser 7 heilige Feste Israels und es wird im Herbst nach der Wein- und Fruchtlese gefeiert. Und dahingehend wird das Laubhüttenfest auch als das Fest der Einsammlung bezeichnet, wenn eben die letzte Ernte eingefahren wird. Und das Fest, es hat dahingehend eigentlich auch eine doppelte Bedeutung. Es ist nämlich jetzt nicht nur einfach so ein Dankesfest im Anschluss der letzten Ernte, sondern es soll darüber hinaus im Gedenken an Gottes treuer Fürsorge während der 40-jährigen Wüstenwanderung begangen werden, wo man ja selber gar keine Ernte einfahren konnte und ganz und gar auf Gott angewiesen war. Und daher rührt auch die Tradition, in Zelten bzw. in Hütten zu wohnen, da man ja auch während der Wüstenwanderung entsprechend in Zelten bzw. in Hütten gewohnt hat. So heißt es in unserem Text, dritte Buch Mose, Kapitel 23, da heißt es in Vers 42 und 43, 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Hier haben wir also den Bezug zum Gedenken an die 40-jährige Wüstenwanderung. Und im 5. Buch Mose, 5. Mose, Kapitel 2, Vers 7, heißt es dahingehend, denn der Herr, dein Gott, er hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Und wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Gedanken über diese Wüstenwanderung machen, ja, dann sehen wir auch, dass Israel wirklich allen Grund hatte und auch nach wie vor allen Grund hat, um dem Herrn Dank zu sagen für sein treues Versorgen. Gott hätte doch wahrlich allen Grund gehabt, sein Volk in der Wüste zugrunde gehen zu lassen, ja? Weil man ja immer wieder seinen Befreier, seinen Retter Gott ja den Rücken kehrte, es vorzog, ein goldenes Kalb anzubeten. Oder weil man sich aus Angst weigerte, in das verheißene Land einzuziehen und so weiter und so fort. Letztlich war das ja auch der Grund, dass die Wüstenwanderung überhaupt ja so lange gedauert hat. Das geschah nämlich nicht wegen Bauarbeiten auf der A4, sondern wegen dem Unglauben und dem Ungehorsam dieses Volkes. Aber Gott ist treu. So, dass er für sein Volk in fürsorglicher Art sorgte, selbst als die ihm untreu geworden waren. Gott, er sorgt für das Nötigste, er sorgt für den täglichen Bedarf und das gilt bis heute, auch dir und mir. Und diese Brücke möchte ich kurz schlagen und da lese ich uns Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann die Verse 31 bis 33 hier aus Matthäus Kapitel 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, die Gottlosen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Und wenn wir morgens früh aufstehen, bitte lasst uns nicht so viele Gedanken machen, was ziehe ich an, was esse ich, was trinke ich, was bringt sonst der Tag? Nein, unsere ersten Gedanken sollten sein, wie kann ich meinem Herrn eine Freude machen? Wie kann ich ein Zeugnis sein? Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir doch sicherlich, ich denke jeder von uns, ja, sogar weitaus mehr, mehr als das, was wir jeden Tag benötigen. Das heißt, Gott, er sorgt für uns sogar im Überfluss. Als ich noch bei der Bundeswehr war, ja, lang ist es her und es gab dann vielleicht mal ein bisschen wenig zu essen oder was auch immer, dann hieß es auch immer, ja, du sollst ja auch nicht satt werden, du sollst nur überleben. Ne? Aber Gott sorgt nicht nur für unser Überleben, sondern auch darüber hinaus. Er sorgt auch dafür, dass wir satt werden. Ja, er sorgt sogar dafür, dass wir uns an der Speise auch noch erfreuen dürfen. Ja, wofür sonst hat uns Gott wohl auch mit dem Geschmackssinn, ja, ausgestattet? Ich finde das auch so gewaltig, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir uns freuen sollen. Wir haben Augen, ja, um die Schönheiten um uns herum zu sehen. Wir haben Ohren, um liebe Worte zu vernehmen oder schöne Musik oder auch das Singen der Vögel. Wir verfügen über einen Tastsinn und über Gefühl, um uns auch an einer liebevollen Umarmung zu erfreuen. Und Gott hat uns ausgestattet mit Geschmacksnerven, um all die kulinarischen Genüsse ja nicht einfach so zu verschlingen, sondern auch zu genießen. Und da soll noch mal jemand sagen, ja, als Christ, da dürfe man nicht fröhlich sein, als Christ dürfe man sich nicht freuen und lediglich den Charme eines Eiswürfels besitzen. Nein, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen fröhlich sein, ja? Gott hat uns so geschaffen. Aber zurück hier zur Wüstenwanderung und Gottes treuem Versorgen. Im vierten Buch Mose, wie gesagt, da sind viele Bibelstellen, müsst ihr alles, nicht alles mit aufschlagen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 1, da ist ja jetzt von über 600.000 Männern die Rede, die in der Wüste unterwegs waren. Und jetzt ausgehend von dieser Zahl spricht man von über 2 Millionen Menschen, die sich in der Wüste auf Wanderschaft befanden. Eben nebst diesen über 600.000 Männern, ja auch noch all die Frauen, die Kinder und so weiter und so fort. Ne? Also vermutlich mehr als 2 Millionen Menschen. Wäre mir persönlich jetzt für eine Israelreise ein bisschen viel. Aber jedenfalls, um jetzt diese enorme Anzahl von Menschen in der Wüste jetzt auch nur mal vor dem Verhungern zu bewahren, also mit dem Allernötigsten zu versorgen, da hätte Mose täglich bis zu 1500 Tonnen Nahrungsmittel besorgen müssen. Also jeden Tag über 1500 Tonnen. So zumindest hat das mal ein schlauer Mensch überschlagen, nachgeprüft. Habe ich diese Zahlen natürlich nicht, ne? Wie auch, kann ja nicht so viele Menschen für eine Wüstenwanderung begeistern, um das zu prüfen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das weitestgehend so seine Richtigkeit hat. Aber ja, jetzt noch weiter. Jetzt auch für das Trinken in der Wüste, ja, da muss man viel trinken. Für das Trinken und Waschen. Wir denken auch nur an die Reinigungsvorschriften, ja. Für das Trinken und Waschen, da waren täglich 45 Millionen Liter Wasser nötig. Und das wohlgemerkt in der Wüste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hier kann ich sogar jeden verstehen, der jetzt sagt, das kann doch gar nicht sein. So viele Menschen, das ist gar nicht möglich. So viel Wasser in der Wüste, jetzt hör doch auf. Die Wüste, die hat es womöglich gar nicht gegeben und 40 Jahre stimmt sowieso nicht und dieser ganze Auszug aus Ägypten und was damit zusammenhängt, hör doch auf, sind doch alles Märchen. Ich kann das verstehen. Tatsächlich ist das menschlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Genauso wenig wie ein sprechender Esel, ja, oder die Jungfrau Geburt oder was auch immer. Aber liebe Geschwister, wir reden doch hier nicht über irgendeinen billigen Schmöker, ja? Wir reden hier nicht über Menschenwerk, sondern wir lesen hier aus dem Wort Gottes. Wir haben es hier nicht mit Karl May, mit Winnetou oder mit dem Wüstenfuchs zu tun, sondern mit dem persönlichen Eingreifen Gottes. Und einzig und allein diese Tatsache lässt mich glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Zu wissen, ja, hier handelt Gott. Zu wissen, hier spricht Gott. Zu wissen, hier geht es um Gottes Heilsplan an Israel und an die Nationen. Und diese Tonnen von Lebensmitteln und diese Millionen von Litern Wassern, die besorgte Gott. Jeden Tag. Über 40 Jahre lang. Und da kann ich nur sagen, was für ein gewaltiger und was für ein treuer Gott. Und der Gipfel von alledem, der wird uns dann noch im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 4 präsentiert, ne, so als Sahnehäubchen dann noch obendrauf, ja. Und da heißt es, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Also wenn unser einer auch nur mal 10 Tage in der Wüste unterwegs wäre, ja. Also dann möchte ich mal unsere Kleider, unsere Füße und unsere Schuhe sehen, ja. Und stinken würden wir wie eine Bergziege. 40 Jahre. Oh ja, das Volk Israel hatte und hat wahrlich allen Grund, um Gott Dank zu sagen. Für eine Zeit, wo man ja selber nichts säen und folglich auch nichts ernten konnte. Und da frage ich uns, auch wenn wir dann erst nächste Woche Erntedank feiern, ja, aber sind wir überhaupt noch dankbar? Und wissen wir auch die täglichen Wunder in unserem Leben noch zu schätzen? Ja, wir sollten daran denken, ja, was Gott auch in unserem Leben getan hat, ja, dass er auch dich und mich aus dieser gottlosen Wüste herausgerissen hat. Vielleicht hast du dich auch 40 Jahre in einer geistlichen Wüste, ne, befunden oder wie viele Jahre auch immer. Wir sollten daran denken, was er gegenwärtig tut und auch weiter tun wird. Und wie er uns jeden Tag das gibt, was wir zum Leben benötigen und sogar noch viel mehr. Über die meisten Dinge des Alltags, ja, da macht man sich ja gar keine Gedanken mehr, ne? Wie selbstverständlich kommt der Strom aus der Steckdose, ne? Das Wasser aus dem Hahn, was weiß ich, das Brot vom Bäcker, das Gemüse vom Wochenmarkt, das Geld vom Schwarzmarkt und so weiter und so fort. Aber ohne Gottes Bewahren, seiner Schöpfung, ohne die Sonne, den Regen, den Tau, den Wind, ja selbst ohne dem Regenwurm, wären wir Menschen hoffnungslos verloren. Das alles ist Gnade und ein Geschenk Gottes. Und deswegen feiern wir Christen eben nicht nur einfach mal so Erntedank, sondern wir sagen zugleich auch Gott sei Dank. Denken Sie nächsten Sonntag daran. Und das ist ja praktisch auch die eigentliche Bedeutung des Laubhüttenfestes, ne? Wir hatten es gesagt, der Dank für die Weinlese und der Ernte. Nur leider ist es im christlichen Abendland wie in vielen anderen Dingen ja auch mittlerweile so, dass wir ja nicht mehr Gott die Ehre geben, sondern der Mensch, er rühmt sich seiner selbst. Ja, ist die Lese, ist die Ernte gut ausgefallen? Da rühmt man sich seiner Intelligenz, seines Fleißes und den technischen Errungenschaften. Ist die Ernte aber schlecht ausgefallen, ja, dann liegt das natürlich nicht an der Unfähigkeit des Menschen, nein, nein, sondern am schlechten Wetter, ja, am Schicksal oder man hat einfach Pech gehabt. Vielleicht waren auch die Regenwürmer nicht in Form oder was auch immer. Oder man erinnert sich vielleicht doch wieder an Gott und sagt, ja, Gott hat eine gute Ernte nicht zugelassen. Für das Schlechte wird Gott verantwortlich gemacht. Und für das Gute rühmt sich der Mensch. Und so hieß es ja auch einst in der kommunistischen DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ein Pfarrer erwiderte diesen hochmütigen Schlachtruf mit, ohne Regen und ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Und genau so hat es die DDR ja erlebt. Aber weiter zu den Inhalten hier des Laubhüttenfestes. An den ersten 7 Festtagen, da wurden jetzt täglich diese vorgeschriebenen Brand- und Feueropfer, Speis-, Sünd- und Trankopfer dargebracht, nebst den vielen freiwilligen Gaben und Opfern. Und hinzu kam jetzt noch ein Schlusstag, der sogenannte Tag der Versammlung, das war der achte Tag, der noch einmal eine besondere Stellung innerhalb dieses Festes innehatte, in welcher auch keine Werktagsarbeit verrichtet werden durfte. Im Übrigen am ersten Tag auch nicht, so dass sich der erste und der achte Tag, also noch einmal, von den Tagen dazwischen unterscheiden. So, das waren jetzt einfach mal so ein paar Details aus diesem Fest. Jetzt komme ich darauf zu sprechen, wie es zur Zeit des Herrn Jesus war. Denn auch der Herr Jesus, er begab sich zur Zeit des Laubhüttenfestes nach Jerusalem. Wir finden das im Johannesevangelium ab Kapitel 7. Es sind, glaube ich, mehrere Kapitel, die sich darüber erstrecken in der Zeit, als der Herr Jesus in Jerusalem war, eben zur Zeit des Laubhüttenfestes. Und da heißt es dann unter anderem, in Johannes Kapitel 7, ich fasse es mal kurz zusammen, da heißt es dann, es waren aber das Laubhüttenfest der Juden nahe und auch er ging hinauf zum Fest und so weiter und so fort. Und wir hatten ja eingangs gelesen, wie man ihn am liebsten schon dort umgebracht hätte, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Denn der lebendige Sohn Gottes, er sollte ja mit seiner Kreuzigung, mit seiner Auferstehung nicht Sukkot erfüllen, ja, sondern Passa, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlinge. Denn Golgatha ist ja nicht der Abschluss im Heilsratplan Gottes, sondern so etwas wie der Beginn, ne, der Erlösung. Es ist die Erstlingsfrucht und nicht die Schlussernte. Sukkot, das Laubhüttenfest, ja, es wird sich auch in Jesus Christus erfüllen, aber zu einer anderen Gelegenheit und vor allem zu einem anderen Zeitpunkt. Dazu komme ich noch. Zurück hier zu Johannes Kapitel 7 und dem Auftreten des Herrn Jesus während diesem Fest. Und da heißt es in Vers 14, also Johannes 7, Vers 14, als aber das Fest schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel und lehrte. Und dann fing er an, darüber zu sprechen, dass er vom Vater gesandt wurde. Er kündigte seine Himmelfahrt an. Und er nahm dann auch noch Bezug zu den Zeremonien, die jetzt anlässlich dieses Festes begangen wurden. Wobei ich einflechten muss, dass diese beiden Zeremonien, auf die der Herr Jesus anspielte, jüdischer Tradition entsprechen und nicht Bestandteil der Anweisungen Gottes waren. Eine Anweisung hierfür finden wir weder im Alten noch im Neuen Testament, sondern lediglich in der jüdischen Überlieferung, in der sogenannten Mishnah. So, und eine Zeremonie war jetzt das Ausgießen von Wasser. Ein Priester, der ging jetzt mit Tagesanbruch vom Tempel hinunter ins Kidrontal und von dort holte er Wasser vom Teich Siloa und er trug es wieder hinauf in den Tempel. Und das jeden Tag, 7 Tage lang. Also damals mussten die Priester, ne, noch richtig hart arbeiten. Aber, nein, dann darüber hinaus, dann wurde er, wenn er mit dem Wasser jetzt wieder hochzog zum Tempel, wurde er am Tempeleingang mit 3 Trompetenstößen begrüßt. Und dann goss er dieses Wasser zusammen oder gleichzeitig mit dem Trankopfer, was aus Wein bestand, auf den Altar aus. Und für diese Wasserspende, da führt man das Wort aus Jesaja Kapitel 12, Vers 3 an, wo geschrieben steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und das sollte jetzt zugleich auch für das Ausgießen des Heiligen Geistes stehen und der damit verbundenen Hoffnung, dass einst der Geist Gottes über das ganze Volk Israel ausgegossen werden wird. Und das lässt uns unter anderem an Hesekiel Kapitel 37, Vers 14 erinnern. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. So, und als der Herr Jesus jetzt das Laubhüttenfest feierte, da sagte er am letzten Tag dieser Feierlichkeiten, und das lese ich uns, das sind die Verse 37 und 38 hier aus Johannes Kapitel 7, Vers 37 und Vers 38. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und mit diesen Worten knüpfte der Herr Jesus genau eben an diesen Brauch an, ja, als er jetzt auch jedem Glaubenden die Gabe des lebendigen Wassers verhieß und somit den Heiligen Geist. Und damit stellt er sich natürlich auch über die Priester, die ja in aller Mühsal, ne, jeden Tag gingen, um das Wasser zu schöpfen. Und er offenbarte sich als die Quelle aller geistlichen Segnung. Ja, der Herr Jesus, er ist sowohl der Schöpfer, und zwar in doppelter Hinsicht, ja, der Schöpfer der Himmel und der Erde, genauso wie der Schöpfer aus diesem Heilsbrunnen. Und er ist auch die Quelle selber. Er ist der Geber. Er ist der Heilsbrunnen. Er ist der hohe Priester. Er ist derjenige, aus dem der Heilige Geist hervorströmt. Und wie es im Kolosserbrief geschrieben steht, und das trifft ja auch wieder zu, alles ist durch ihn, ja, alles ist in ihm und alles ist für ihn geschaffen. Und eine zweite Zeremonie, das war jetzt das Anzünden der Lichter. Das Anzünden der Lichter. Im Tempelbezirk, da wurden jetzt riesige, aber auch wirklich riesige Leuchter mit goldenen Lampenschalen aufgestellt und diese wurden jetzt mit Sonnenuntergang angezündet. Das muss also wirklich ein Spektakel gewesen sein. Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und dieses Licht, es sollte die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes symbolisieren, ja, die sogenannte Tschechina. Und auch die Festteilnehmer beteiligten sich jetzt bei diesem Spektakel, in welcher man mit Fackeln in den Händen um den Tempel herum marschierte und diese dann anschließend rund um die Tempelmauern befestigten. Und zwar als Zeichen dafür, dass der Messias auch ein Licht für die Ungläubigen sein wird. Interessant, ne? Wir haben erst dieses Lichterspektakel im Tempel mit diesen riesigen Leuchtern, was die Herrlichkeit Gottes symbolisieren soll. Gott ist da. Und dann haben wir zugleich die Lichter außenrum um den Tempel herum, die nach außen gerichtet sind, um zu verdeutlichen, dass der Messias auch ein Licht für die Ungläubigen sein wird. Auch da haben wir wieder diesen Bezug zu den Heiden, ganz nach Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und auch auf diese Zeremonie spielte der Herr Jesus während dem Fest an. Das finden wir in Johannes Kapitel 8 in Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist die Herrlichkeit Gottes, ja? Oder wie es Hebräer Kapitel 1, Vers 3 sagt, dieser Christus Jesus, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und es ist dahingehend geradezu eine Tragik, dass sich die Juden hier in einem religiösen Pomp hergeben, sich an einer zweifelsohne sehr, sehr schönen Tradition erfreuen, aber dem wirklich lebensspendenden Wasser und dem wahren Licht verweigern. Ja, sogar kurze Zeit später ans Kreuz nageln lassen. Die Priester, die hat man mit Trompetenstößen begrüßt und den Messias mit Hammerschlägen durchbohrt. Und interessant ist jetzt, dass sich der Herr Jesus ja jetzt während diesem Fest hier gar nicht mal jetzt gegen diese traditionellen Handlungen und Feierlichkeiten ausspricht. Nein, überhaupt nicht. Mit anderen Worten, auch wir haben sicher die Freiheit, gewisse Traditionen zu pflegen, auch biblische Feste auszuschmücken. Warum nicht? Wenn nur das Wesentliche nicht aus dem Zentrum gerückt wird. Und genau das ist bei den Juden geschehen, und zwar bis heute. Es ist schön. Es ist schön, den Juden während dem Laubhüttenfest zuzuschauen, ja, insbesondere am letzten Tag. Ich denke, wer zur Zeit des Laubhüttenfestes mal in Jerusalem war, der kann das bestätigen. Es ist sehr eindrücklich. Aber es ist erschreckend. Erschreckend sehen zu müssen, dass der Messias in deren Herzen keinen Raum hat. Und dahingehend, das muss ich Ihnen ganz offen und ehrlich gestehen, ist für mich das Laubhüttenfest, so wie es auch heute in Israel endet, gar kein Grund zur Freude, sondern es tut einfach nur weh. Denn was nutzen all diese schönen Feierlichkeiten, diese Hütten, die Fröhlichkeit, die damit verbunden ist, die Tänze, das Essen, das Trinken, die Musik, wenn der verheißene Erlöser verachtet wird? Aber ich will mich als Heide oder als Christ jetzt darüber nicht erheben und mit dem Zeigefinger auf Israel zeigen, ja? Sind wir doch ehrlich? Wie ist es denn mit unserer Christenheit bestellt? Werden nicht auch bei uns Feste, christliche Feste, Feierlichkeiten, Gottesdienste begangen? Ja, vielleicht auch jetzt in dieser Stunde Erntedankfest, in welchen der Herr Jesus doch gar keinen Raum hat oder allenfalls irgendwo in der Ecke steht. Wer steht denn bei uns an Weihnachten im Zentrum? Was steht denn bei uns an Ostern im Mittelpunkt? Was ist denn bei uns über Pfingsten das Wesentliche? Und worum geht es bei uns an Erntedank? Kommen wir zurück. Geistlich betrachtet kommen wir zurück auf das Wesentliche. Aber auch jetzt hier in unserer Botschaft kommen wir zurück auf den Wesentlichen zu sprechen. Und darauf, wie der Herr Jesus Bezug nimmt, auf diese Zeremonien, die jetzt während diesem Laubhüttenfest begangen wurden. Und es ist nämlich interessant, wie der Herr Jesus in aller Weisheit jetzt auch die alttestamentlichen Gebräuche benutzt, um auf sich hinzuweisen. So sprach er während dem Passafest von sich als das Brot, beziehungsweise als den Leib, der gebrochen wird, und von dem Blut, was vergossen wird. Und hier während den Feierlichkeiten am Laubhüttenfest, da spricht er vom lebendigen Wasser. In dem Moment, wo der Priester das Wasser schöpft und das Trankopfer ausgießt. Und er spricht von dem Licht der Welt, inmitten dieser gigantischen Lichtspiele, welche veranstaltet wurden. Das heißt, seine Zuhörer, oh, die konnten sehr wohl erahnen, was Jesus damit aussagen wollte. Das waren keine zufällig ausgewählten Vergleiche, sondern die rechten Worte zur rechten Zeit, am rechten Platz, an die rechten Menschen. Er sprach vom lebendigen Wasser, er sprach vom Licht der Welt, und jeder wusste, was er damit sagte. Er ist nicht gekommen, das Alte Testament, das Laubhüttenfest, Pfingsten und Passa aufzulösen, nein, vielmehr. Er ist gekommen, alles zu erfüllen. Auflösen. Auflösen, das ist kein Problem. Das kann der Antichrist auch, ja? Der wird sich auch einst in den Tempel setzen, um den Gottesdienst aufzulösen. Aber das alles zu erfüllen, das kann nur Gott. Und wir hatten bereits gesehen, ja, wie sich Pfingsten und Passa in Jesus Christus erfüllt haben. Ebenso das sogenannte Fest der Erstlinge. Auch die übrigen heiligen Feste Israels haben sich in Jesus Christus erfüllt, beziehungsweise werden sich noch gänzlich erfüllen. Auch der Sabbat ist praktisch in Jesus erfüllt. Und zudem und darüber hinaus ist der Jesus, ne, der wahre Hohepriester, der wahre König, der wahre Sündenbock, das lebendige Wasser, das Licht der Welt, der Jesus als das Blut des Lammes, als das Brot des Lebens, als die Erfüllung der Priester- und Opferdienste und als die Erfüllung aller Verheißungen. Ja, selbst im Alten Testament steht der Herr Jesus Christus im Zentrum aller Dinge, obwohl er dort nicht mit Namen genannt wird. Und doch steuert alles zielgerichtet auf ihn zu. Und so findet auch das Laubhüttenfest in Jesus Christus noch seine Fortsetzung und Erfüllung. Nämlich dann, wenn der Herr Jesus während des tausendjährigen Reiches als König mit den Seinen regieren wird. Wir finden das in Sacharja Kapitel 14, die Verse 16 bis 19. Ich werde das jetzt gar nicht lesen. Nur so viel. Sacharja Kapitel 14, ab Vers 16. Im tausendjährigen Reich, nach der großen Drangsal, da werden dann alle Völker, die dann ins tausendjährige Reich einziehen dürfen, alle Völker aus allen Nationen, also sowohl Juden als auch Heiden, jedes Jahr nach Jerusalem pilgern, um den Herrn und Gott anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und dahingehend steht das Laubhüttenfest, was ja wohlgemerkt das letzte der sieben heiligen Feste Israels ist, auch prophetisch, für die letzte Ernte. Tatsächlich ist es so, dass während sich das Passafest und Pfingsten ja bereits erfüllt haben, das Laubhüttenfest noch nicht vollendet ist. Sukkot, das Fest. Es wird erst vollendet, wenn der Herr Jesus seine Auserwählten zu sich holen wird und somit auch Israel in die verheißene Sabbatruhe eingehen darf. Und das ist dann das wahre Erntefest, ja? Und zudem die letzte Ernte, die eingefahren wird. Der ultimative Abschluss aller heiligen Feste Israels. Die Gemeinde, ja, die gehört praktisch zu den Erstlingsfrüchten, ja? Mit Israel kommt Gott am Ende der Erntezeit zum Ziel. Und dann sind alle Gläubigen aus allen Nationen mit Christus vereint und der Herr selbst, er wird regieren. Und dahingehend wird das Laubhüttenfest auch ein fröhliches Fest bleiben, vor allem dann im tausendjährigen Reich, wenn dann das Wesentliche auch tatsächlich im Zentrum steht, ne? Das Licht der Welt, Jesus Christus. Und wohl den, der dann an den Freuden der Segnungen Gottes, die damit verbunden sind, teilhaben darf. Wir sehen also bei allem, was wir jetzt gehört und behandelt haben, ja, dass das Laubhüttenfest mehr, weitaus mehr ist als nur so ein gewöhnliches Erntedankfest. Nein, es ist ein einziger Lobpreis auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und es ist so etwas wie ein Abschluss. Die letzte Ernte im Heilsratplan Gottes. Dem Herrn sei gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir können wirklich nur staunen, immer wieder auch ja, über das Wort hier aus der Heiligen Schrift. Und wenn uns auch vieles vielleicht irgendwie ja so unverständlich erscheinen mag oder unlogisch, unmenschlich, ja, wir dürfen wissen, Herr, es ist dein Wort. Und von daher Wahrheit. Du bist ein großer Gott, Herr. Und wir dürfen wissen, dass du mit deinem Heilsratplan zum Ziel kommst. Und zwar sowohl mit Israel als auch mit uns, mit deiner Gemeinde. Und wir danken dir, Herr, dass wir dahingehend eine wunderbare Zukunft haben dürfen. Und dass wir auch wissen dürfen, Herr, dass du uns jeden Tag das gibst, was wir brauchen. Ja, und wie überreich beschenkt sind wir doch, Herr, dass du uns sogar mehr gibst. Ewiges Leben, Herr, ewige Freuden, einfach in der Gewissheit, du bist unser treuer Gott, der uns nicht im Stich lässt. Hab Lob und Dank dafür. Amen.